Heute Abend geht es um Evangelisation und genauer gesagt um drei Ziele von Evangelisation. Ich dachte, es passt ein bisschen, wenn es schon kommende Woche losgeht mit den vier Abenden. Ich habe in Gelnhausen kurz vor meinem Sommerurlaub auch darüber gepredigt, weil wir ja auch Zeltmission haben. Jetzt in 4 Wochen, glaube ich, ist es schon soweit, dass es bei uns losgeht. Und ich komme ja aus der Missionsarbeit und habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn es um Evangelisation geht, die Angst oder ja, dass wir in der Gefahr stehen, an dem Entscheidenden vorbeizuschrappen, wenn es um Evangelisation geht. Und deswegen wollte ich euch heute Abend ein bisschen ausrichten auf das, was kommt. Und hoffentlich nicht nur für die nächsten Tage, sondern überhaupt, dass wir richtig ausgerichtet sind und begreifen, was Gott eigentlich tun möchte und worum es geht. Und ich möchte euch heute Abend mitnehmen, ganz an den Anfang meiner Dienstzeit, als ich gerade mit der theologischen Ausbildung fertig war und meinen ersten Dienst angetreten habe bei dem Jans-Team in Lörrach, ganz im Süden Deutschlands, kurz vor der Schweizer Grenze. Aber bis zum Schweizer Bankkonto hat es nie gereicht. Habe dort als Organisator für Evangelisation, als Nachwuchsevangelist gearbeitet und saß in diesem kleinen Büro. Und eine meiner Aufgaben war, Mitarbeiter in der Seelsorge, für die Seelsorge, für Evangelisation vorzubereiten. Und da gab es ein richtiges Schulungsmaterial, Material für ein ganzes Wochenende Unterricht, das ich Jahre zuvor selbst mal besucht hatte bei Bob Jans, und jetzt sollte ich eben unterrichten. Und also ich sitze in meinem kleinen Büro. Ich hoffe, ihr könnt es euch vorstellen, auch so stickig und warm wie hier. Also nicht stickig ist es ja nicht, ne? Es ist eigentlich schön kühl hier drin, erstaunlicherweise, ja. Aber ihr wisst, ne, Hitze draußen und so, ne? Sommer. Und arbeite die Unterlagen durch, Seelsorge in der Evangelisation, und komme auf Seite 8, und da steht die drei Ziele der Evangelisation. Und ich denke spontan, was? Wieso drei Ziele? Ist doch nur eins, oder? Dass Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen, dass sie Jesus Christus begegnen und ihn in ihr Leben aufnehmen, so wie das bei mir vor vielen Jahren mal gewesen ist. Vorher keine Ahnung, und plötzlich steht Jesus vor mir und sagt, folge mir nach. Aber da steht drei Ziele von Evangelisation. Und ich war nicht so ganz einverstanden, versteht ihr? Also ich denke, eine Sache, oder? Und da geht es um drei, ne? Also mit Widerwillen lese ich weiter in den Unterlagen. Und wir kommen zu dem ersten Punkt, der dort genannt wird, Jesus Christus bekannt zu machen. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 lesen wir, und es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Genau. Petrus und Johannes müssen sich vor dem Hohen Rat verantworten, was sie da tun und an was sie glauben und was sie verbreiten. Und sie kommen zu dieser Aussage. Sie machen jemanden bekannt, der zu der damaligen Zeit bei Weitem nicht so bekannt war, wie wir das heute eher haben. Und Paulus schreibt in dem ersten Korintherbrief in Kapitel 1, Vers 23, er sagt, wir predigen Christus als Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Jesus Christus wurde bekannt gemacht und gepredigt, einen Name, eine Person, die alles verändert hat, die total unbekannt war zu der Zeit und jetzt eben weitergegeben sollte. Und im zweiten Brief an die Korinther legt Paulus nochmal nach und sagt, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Sklaven, um Jesu willen. Jetzt habe ich euch genötigt, mit mir so 25 Jahre in meiner Dienstzeit zurückzugehen, in mein kleines Büro da beim Jans-Team. Gehen wir mal 2000 Jahre zurück. Ich hoffe, ihr kommt mit. Und wir stellen uns vor, Jesus tritt auf, so als 30-Jähriger, er wirkt 3 Jahre. Viele Menschen haben mitbekommen, was er getan hat, bei weitem nicht alle. Und als die Jünger sich auf den Weg machen und Jesus hinausbringen, ist Jesus Christus im Grunde noch ein sehr Unbekannter. Die Menschen zu der damaligen Zeit kannten weder die Person, das Leben, noch die Werke, das Wirken und auch gar nicht die Lehren von Jesus Christus. Und nun war es der Auftrag dieser Apostel, diese Botschaft eines liebenden Gottes, der Mensch geworden ist, der uns gerettet hat, hinauszutragen und es weiterzugeben, dass andere Leute es verstehen und hören. Diese Botschaft musste in die Welt. Gott wurde Mensch in seinem Sohn, Jesus Christus. Und hat uns den Weg zum himmlischen Vater gezeigt. Ich kannte diese Botschaft vor 30 Jahren, als ich 20 Jahre alt war, nicht, obwohl ich in einem abendchristlichen Land, wie wir alle, groß geworden bin. Sicherlich habe ich den Namen mal gehört und wusste irgendwie an Weihnachten, Ostern, aber wirklich Jesus zu kennen und zu begreifen, wer er ist, ich hatte keine Ahnung. Keine Ahnung, katholische Pfadfinder, ja, konfirmiert, ja, getauft als Baby und, nein, das hat keine großen Auswirkungen auf das Leben, wenn es um die Lehre geht, oder? Und keinen Dunst von Jesus Christus. Da fragt die kleine Anna ihre Mutter, haben Jesus und das Christkind am gleichen Tag Geburtstag? Habt ihr mal über unsere Art, Weihnachten zu feiern, Ostern zu feiern, nachgedacht, was wir tun und welche Botschaften wir weitersenden? Dann ist die Frage nicht ganz verwunderlich, oder? Und dann ist auch nicht verwunderlich, also ich meine jetzt kulturell in unserer Gesellschaft, dass Menschen, obwohl sie in einem so christlich geprägten Land überhaupt keine Ahnung von Jesus haben. Und ich vermute, dass nicht nur die kleine Anna Informationsprobleme heute in unserer Gesellschaft hat, was Jesus Christus anbelangt, wer er ist, was er getan hat und wozu er kommt. Verschiedene Fernsehsender machen sich immer wieder den Spaß so an Ostern oder Weihnachten. Ich habe so einen Screenshot mitgebracht aus dem Internet. Genau, wenn du noch eins springst. Genau, das ist so ein Interview. Also ihr kennt das vielleicht aus dem Fernsehen. Gibt es Interviews auf der Straße, die fragen, was feiern wir eigentlich an Weihnachten, an Ostern? Also ich erspare euch heute die Ergebnisse. Aber ich denke, ihr wisst, was dabei rauskommt. Dass Leute dastehen und null Checkung haben. Rumraten, rumrätseln und keine Idee, worum es dann geht. Und dann helfen die Moderatoren noch ein bisschen und es kommt einfach gar nicht. Ja, überhaupt nicht vorhanden. Und ich denke, das hilft uns so ein bisschen zu begreifen. Ich vermute, uns geht es allen so, dass wir denken, oh ja, also Jesus Christus ist doch bekannt, oder? Und er ist es nicht. Er ist es nicht. Und wenn wir Jesus Christus nicht bekannt machen, wenn wir den Menschen nicht sagen, da ist Gott Mensch geworden, um für unsere Schuld am Kreuz zu sterben, der uns retten will, der uns neues, ewiges Leben geben will, dann werden sie ja sich ganz schlecht zu ihm bekehren können, oder? Das wird so oft vergessen. Da gibt es Evangelisation, da hat sich nicht einer bekehrt. Ist ein bisschen schade, wollen wir auch, oder? Aber da haben Menschen zum allerersten Mal in ihrem Leben von dem Gnadenangebot Gottes in seinem Sohn Jesus Christus gehört. Oh, wie großartig ist das. Wenn das Leute hören und verstehen und wahrnehmen, erstmal. Auch wenn es ein bisschen braucht, bis die Entscheidung fällt. Bis sie durchgedrungen sind und begreifen, was Gott eigentlich für sie tut. Das haben wir manchmal nicht auf dem Schirm, wie wertvoll das ist, dass allein der Name Jesus gepredigt und bekannt gemacht wird. Und ich möchte euch viel Mut machen, das auf dem Schirm zu haben, das im Blick zu haben und euch allein darüber zu freuen, wenn Leute in der kommenden Woche herkommen und zum ersten Mal hören, worum es eigentlich bei Jesus Christus geht, wer er wirklich ist und was er für sie getan hat, unabhängig davon, wie sie darauf reagieren. Ein großes Ziel von Evangelisation ist erreicht. Nicht, weil ich das meine, sondern weil es die Schrift sagt, dass wir den Namen bekannt machen, wenn Menschen von Jesus hören und verstehen, was er eigentlich getan hat und was wir da an Weihnachten feiern und an Ostern und was es mit meinem und mit dem Leben des anderen zu tun hat. Ach, übrigens noch so eine kleine Randbemerkung bei diesem Text aus 2. Korinther 4, Vers 5, wo Paulus sagt, wir predigen uns nicht selbst. Total wichtig. Evangelisation ist keine PR, keine Werbeveranstaltung für Gemeinde. Und ich merke, wie schnell wir abbiegen. Da denken wir, oh, es wäre doch schön, wenn mehr Leute dazukommen würden. Komm, lass uns evangelisieren, dass hier mehr reinkommen. Also ich hoffe, dass Menschen durch Evangelisation zum Glauben kommen und nicht wieder irgendwo allein bleiben, sondern in die Gemeinde hineinkommen. Aber Evangelisation ist keine PR-Veranstaltung. Keine PR-Veranstaltung. Wichtig ist, dass Menschen Jesus kennenlernen, zu ihm finden, ihn annehmen und dann einen Ort finden, wo sie weitergeführt werden zu einem eigenständigen Leben mit Jesus in die Stabilität hinein. Wir predigen uns nicht selbst. Und ich hoffe, dass wir das beherzigen, was Paulus hier sagt über seinen Dienst, wir Nazarener. Wir predigen uns nicht selbst, wir predigen Jesus. Jesus, um den geht es. Und der zweite Punkt, also drei haben wir heute Abend aus den Unterlagen des Jans-Teams. Verlorene zu Nachfolgern zu machen. Also jetzt sind wir da, wo wir denken, ja genau. Also ich war ein bisschen beruhigt und dachte, also doch alles klar. Also wenn du mich damals gefragt hättest, Heiko, was ist das Ziel von Evangelisation? Dann hätte ich gesagt, ja, verlorene Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen, damit sich Menschen bekehren, hätte ich so salopp formuliert, oder? Und das ist auch ganz richtig, oder? Aber es ist viel zu wenig, dass Menschen sich nur bekehren. Es ist viel zu wenig, dass sich Menschen nur bekehren. Es geht um viel mehr. Der Missionsbefehl, den Jesus gegeben hat, wie wir ihn im Matthäus-Evangelium finden, und ich denke, wir haben diesen Text alle so oft gehört, dass wir ihn wahrscheinlich auswendig zitieren könnten, überliefert uns, wie groß eigentlich dieses Fass ist, das Gott da für uns aufmacht. Mache zu Jüngern, Matthäus 28, 19 bis 20. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Geht hin und macht zu Jüngern. Das ist eine andere Hausnummer, als dass sich Leute mal bekehren, oder? Zu Jüngern zu werden, und das weißt du und ich, das ist ein lebenslanger Prozess. Da bin ich noch dabei, ein Jünger Jesu zu werden. Ja, ich habe mal angefangen und habe auch weitergemacht, aber ich bin immer noch dabei, ein Jünger Jesu zu werden. Wenn man den griechischen Text in der Grammatik ein bisschen genauer anguckt, dann stellt man fest, dort gibt es gar nicht drei Imperative, wie wir das in deutschen Übersetzungen haben. Es gibt nur einen Imperativ. Also die sprachliche Varianz, die ist sehr interessant an diesem Punkt, weil sie bringt uns auf eine Sache, wo wir uns alle schütteln und sagen, also jetzt warte mal, das geht doch gar nicht. Der griechische Grundtext sagt, einen hat einen Imperativ und drei Eigenschaften. Er sagt, macht zu Jüngern, ein Imperativ, macht zu Jüngern, hingehend, taufend, lehrend. Das sind die Eigenschaften des Hingehens. Hingehend, taufend, lehrend. Aber der Befehl ist, macht zu Jüngern. Und ich denke, wir wissen alle, ein Jünger Jesu zu werden, ist so sehr eine zutiefst innere Herzensentscheidung einer Person, an die wir von außen doch gar nicht drankommen, oder? Also, wir kommen ja gar nicht an unser Herz dran. Das will oft was ganz anderes, als wo wir denken, was eigentlich gut wäre, oder? Wie gut kannst du dein Herz beeinflussen? Und jetzt sollen wir das bei anderen Menschen tun? Wir sollen sie Jüngern machen? Also im Grunde sind wir doch an einem Punkt, wo wir sagen, es geht gar nicht, oder? Also was für einen Befehl gibt uns da Jesus? Gibt er uns einen Befehl, der völlig unmöglich ist? Oder was steckt dahinter, wenn er uns sagt, mache zu Jüngern? Du, Heiko, mach andere Menschen zu Jüngern. Mach, dass sie mir nachfolgen, dem Herrn Jesus Christus. Aber Jesus gibt uns diesen Auftrag, der so unmöglich ist, ja nicht um uns allein zu lassen, um es allein stemmen zu müssen, sondern er gibt ihn uns, weil er dabei ist und weil er uns gebrauchen will. Und das ist das, was, ich glaube, einer der Texte des Neuen Testamentes, die am meisten missbraucht werden, ist das Ende von Matthäus 28, 20b. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und diesen Text nehmen wir so gerne für alle Probleme, die wir haben. Übrigens, für alle Probleme, die wir haben. Der Herr ist bei uns. Da haben wir viele Texte in der Bibel, die uns das zusagen. Aber hier geht es um den Auftrag, mache zu Jüngern. Wenn Jesus sagt und uns sendet, dass wir hingehen und Menschen zu Jüngern machen, dann sagt er, und siehe, ich bin bei dir, bis zum letzten Winkel, an das letzte Ende der Welt, wo immer du hingehst und versuchst, Menschen zu Jüngern zu machen. Ich bin dabei. Ich bin mitten drin. Vielleicht kommt ihr ein bisschen mit. Ich war in meinem frühen Leben Kfz-Schlosser, ja sogar Meister, aber lassen wir das, das ist eben schon lang her und da ist nichts mehr übrig. Aber eins sage ich euch, an meinem Auto, an unserem Auto und an meinen Fahrrädern auch, wechsle ich immer noch selbst die Räder, die Reifen. Ja? Also das ist übrig geblieben. Ne? Winter- und Sommerräder, ich weiß, das können auch andere Leute ohne Schlosser und ohne Meistertitel, völlig klar. Das mache ich noch. Und ich weiß genau, wie das geht. Ja? Aber ich kann das nicht ohne Radkreuz. Hast du schon mal versucht, deine Winterräder ohne so eine 17er Nuss, also ich brauche eine 17er Nuss, vielleicht brauchst du eine 19er Nuss, zu wechseln? Dann kannst du noch so wissen, wie es geht. Da bist du einfach aufgeschmissen, oder? Da bist du einfach aufgeschmissen. Das geht nicht mit spitzen Fingern da, das mal zu drehen, ja? Das geht schon gar nicht mit Wasserpumpen oder sonst was. Also ohne das richtige Werkzeug bist du total aufgeschmissen, ja? Total aufgeschmissen. Aber ich wechsle ja meine Räder. Und jetzt frage ich dich, bei Heiko, der weiß, wie es geht und es macht und 17er Radschlüssel, ohne den das nicht geht, wer wechselt denn am Ende die Räder? Der Heiko, oder? Das würde doch der 17er Schlüssel nie machen, die Nuss. Ja? Macht die nicht von allein. Die liegt jetzt bei mir, ich meine, die sollte jetzt auch keine Winterräder wechseln, die liegt jetzt bei mir im Keller und wechselt keine Räder. Ja, Halleluja, oder? Das wäre ein bisschen früh. Wir haben noch hier August und hohe Temperaturen. Also, wenn es dran ist, muss ich ran. Aber ohne 17er Nuss geht's nicht. Genau, so sieht das aus. Also. Ich weiß, der Vergleich hängt ein bisschen, aber vielleicht kommt ihr noch ein Stück mit. Also ich kriege das Rad ohne diesen 17er Steckschlüssel, ohne diese Nuss nicht ab. Brauche sie dazu. Aber ich wechsle es. Und ohne mich geht's nicht. Und weißt du, so ist das auch mit Jesus und Menschen zu Jüngern machen. Er macht Menschen zu Jüngern. Aber du bist die Nuss, die er braucht. Nicht, weil er es nicht könnte alleine, weißt du? Und da hängt der Vergleich. Ich könnte mich noch so anstrengen. Ohne die Nuss geht's nicht, ja? Jesus kann alles. Er könnte alle Menschen bekehren ohne uns. Aber es ist seine Entscheidung, uns zu gebrauchen, uns als Werkzeuge einzusetzen, um das zu tun, was er tun möchte durch uns. Verstehst du? Also hör mal, du Nuss. Lass dich gebrauchen von Jesus. Lass dich gebrauchen. Du kannst sagen, er kann das doch ganz ohne mich. Ja, kann er. Aber er möchte es mit dir. Er möchte dich gebrauchen. Er möchte, dass du Leute einlädst, Karten verteilst, auch in Neudorf, was immer du kannst, hinten an der Technik sitzt, dich einsetzt, kochst, ich habe keine Ahnung. Betest dafür, dass dieses Wunder passiert, dass Jesus anfängt zu wirken und du merkst, dass du ein brauchbares Werkzeug in seiner Hand bist. Das versteckt sich hinter diesem Missionsauftrag, der so unmöglich erscheint, dass wir Menschen zu Jüngern machen. Es ist Jesus, der es durch uns tun möchte. Also lassen wir uns gebrauchen, oder? Wenn es darum geht. Und machen unsere Augen und Herzen auf, um zu sehen, wie Jesus durch uns das tut, was er uns aufgetragen hat und was er tun will. Und der dritte Punkt. Und jetzt wird es sehr spannend für uns. Da steht doch tatsächlich in Unterlagen vom Jans-Team, Gläubige zum Dienst zuzurüsten. Also da sitze ich in meinem kleinen Büro, seid ihr noch bei mir? Es ist heiß, es ist stickig, nicht wie hier, aber es ist stickig. Arbeite diesen Abschnitt im Seelsorgematerial durch, bin bei Ziele der Evangelisation und komme auf diesen dritten Punkt und denke, Gläubige zum Dienst zuzurüsten? Und lese die angegebene Stelle. Und die haben wir vor 4 Wochen in der Bibelstunde mittwochsabends sehr intensiv studiert miteinander, ja? Und haben uns das angeguckt. Und das kommt jetzt nochmal, weil es so ein entscheidender Punkt ist. Epheser 4, Abvers 11. Dort heißt es: Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten. Ich sitze als Nachwuchsevangelist in meinem Büro, bist du bei mir? Ich lese einige Evangelisten. Ja, hier bin ich. Einige als Hirten und Lehrer, damit Menschen bekehrt werden. Nee, steht da nicht. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, auch die Frau übrigens, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Und ich denke, aha, Heiko, es geht also bei Evangelisation auch um dich. Du sollst weiterkommen. Du sollst zugerüstet werden. Ich bin ja auch so ein Heiliger, ja, der zu der Gemeinde gehört und für den die Evangelisten gegeben sind, auch die Propheten und Lehrer, aber auch die Evangelisten, dass ich weiterkomme im Glauben. Vor 6 Wochen hatten wir Hilmar Schulz, ein FEG-Pastor und Evangelist, der zu uns in die Zelttage kommen wird, zu Gast in unserer Gemeinde, um der Gemeinde diesen Evangelisten vorzustellen, der da kommen würde. Die meisten haben den Namen mal gehört, kannten ihn nicht, und es ist immer gut, wenn man vorher schon mal so den Redner gehört und weiß, wozu man da einlädt, ja, ob man das auch machen kann und so. Und Hans-Günther und ich, also ich kenne Hilmar schon länger, aus FEG-Zeiten damals, und Hans-Günther hatte ich, glaube ich, auch zum ersten Mal getroffen und sagt, oh doch, den habe ich schon mal gesehen, aber ist lange her. Also wir kannten ihn schon, ja. Und jetzt kam er zu diesem Vorstellungspredigttermin in die Gemeinde, um dass die Gemeinde ihn kennenlernt, und hat Predigt an dem Sonntagmorgen, klar, oder? Weißt du, wie leicht es gewesen wäre, da zu sitzen, wir beide Pastoren, die wir den Hilmar ja schon kennen, und denken, so, jetzt soll mal die Gemeinde hören, was der Hilmar zu sagen hat, das ist jetzt die Botschaft für die. Verstehst du? Und selbst gar nicht zu hören. Da brauchen wir übrigens auch keine Evangelisation, um nicht selbst zu hören, um zu denken, das ist aber gut, was jetzt gesagt wird, dass die oder der das hört. Und das ist die große Gefahr, dass wir gar nicht begreifen, dass bei all dem, was zu tun ist und worum es geht, dass Gott uns auf dem Schirm hat, dass er dich auf dem Schirm hat, weißt du? Ihr habt den Putschki eingeladen und ihr hofft, dass Leute von außen kommen und ihr betet dafür. Und dann betest du und sitzt hier, dass die jetzt hören, worum es geht, und du verpasst zuzuhören und zu begreifen, dass es Jesus auch um dich geht, dass es um dich geht. Dass du mehr begreifst von der Fülle, die in Christus ist. Weißt du, wir beide, wir sind doch noch lange nicht fertig. Noch lange nicht fertig mit unserem geistlichen Leben, Jesus wirklich zu ergreifen. Aber die Gefahr ist so wahnsinnig groß, dass wir nicht hinhören, weil wir andere zögern machen. Aber der Evangelist ist gegeben, um die Heiligen zum Dienst zuzurüsten. Dich und mich zuzurüsten. Und ich sag dir, der Gottesdienst mit dem Himmel war ein großartiger Gottesdienst für mich, was er an diesem Morgen gepredigt hat, neu zu sehen, dass Gott an mir arbeitet und wirkt und mich weiterbringen will, zu begreifen, wie groß Gottes Gnade ist. Das ist mir an diesem Morgen so groß geworden. Aber die Gefahr, das zu verpassen, war eben auch enorm. Immer wenn wir uns für Gott engagieren. Seit gut einem Jahr bin ich wieder im Technikteam in Gelnhausen, also so alle 4 Wochen. Ich gehöre zu einem Musikteam und ich mache dann den Ton, wie der Patrick immer, ja, nur alle 4 Wochen dran, weil ich es einfach liebe, ja. Und ich habe auch Angst, ein bisschen aus der Übung zu kommen, und so habe ich mich da eingeklinkt, predige ja nicht so oft, und dann kann ich auch mal so Sachen machen und regel da. Und da merke ich, wie die Gefahr ist, dass du da eingebunden bist, du regelst und machst und guckst und die predigst so rum und du denkst, was hat er eigentlich gesagt? Weil du dem Herrn dienst. Ja? Und das ist eine enorme Herausforderung, sich zu engagieren für Jesus und mit diesem offenen Ohr, mit diesem offenen Herzen da zu sein und auf Jesus zu hören. Und das trifft nicht nur den Techniker, der da ist, das trifft den Musiker, der da sitzt und überlegt, was kommt denn als nächstes Lied und ist das alles da? Und wir sind so beschäftigt vor lauter Dienst für den Herrn, dass wir gar nicht zuhören. Ich weiß nicht, ob heute Abend Leute draußen sind, um Kindergottesdienst zu machen. In manchen Gemeinden ist das so. Die hören diese Predigt gar nicht, oder? Aber sie erzählen selbst eine biblische Geschichte. Sie predigen selbst. Und die Gefahr ist, sie predigen den Kindern und hören für sich nicht zu. Meine Gefahr heute Abend ist, ich predige euch und höre selbst nicht zu. Verstehst du? Bei jeder Predigt ist die Gefahr des Pastors, dass er es der Gemeinde sagt, aber dass er nicht so aufpasst. Also dieses selektive Hören, es ist ja für den anderen, das geht so schnell bei uns. Und es gibt ganz unterschiedliche Mechanismen. Da sitzt du da und dann kommt irgendein Thema und du musst sofort an deinen Nachbar denken, ja, und denkst, wenn der das jetzt hören würde und so. Und schon bist du nicht mehr bei dir. Aber was nutzt es denn, wenn du denkst, dass es der Nachbar hören sollte? Der ist nicht da, der hört es nicht, gar nichts. Also dir und mir bleibt nur, dass wir mit unserem Herzen, mit unseren Ohren zuhören, dass wir uns aufmachen für die Botschaft Jesu. Eins sage ich dir, wenn Jesus an meinem Herzen und an deinem Herzen wirken kann, kann das auch an dem meines Nachbars. Aber wenn ich nur für den höre, dann hat er auch gute Grund für andere zu hören. Wir müssen anfangen, überall, auch dann, wenn wir uns engagieren, für Jesus zu hören. Dieses, man nennt es selektive Hören, hat eine starke Verbreitung und das ist eine große Gefahr. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum ich heute Abend darüber predige hier, weil ich euch dafür sensibel machen will, nicht nur für die Evangelisation, sondern grundsätzlich. Selektives Hören kommt ganz allgemein vor. So ein ganz praktisches Beispiel. Da predigt der Pastor über mehr Mitarbeiter im Reich Gottes, ist ja ein biblisches Thema, hat schon Jesus für gebetet und uns aufgefordert, das zu tun, ja. Und dann passiert Folgendes. Da sitzen Leute, die 5, 6, 7 Dienste schon in der Gemeinde haben und die kommen am Ende zu dir und sagen, was kann ich noch tun? Und da gibt es Leute, die so gut wie nichts oder kaum etwas tun und die sagen, also es langt ja eigentlich, was ich mache. Weißt du, das ist selektives Hören. Und da müssen wir aufpassen. Und dass die, die sich schon einsetzen, nicht jagen lassen, sie müssten ja noch mehr tun, sondern sagen, das ist für meine Kraft und für meine Möglichkeiten genau das Richtige. Und dass die, die sagen, oh, es langt ja, was ich mache, anfangen zu sagen, Herr, langt es, was ich mache. Weißt du, Herr, langt es, was ich mache? Das ist eine ganz einfache Frage. Wunderbar, wenn du so startest. Wenn du heute Abend fragst, Herr, wir reden über Evangelisation, nächste Woche geht's los, da sollen andere zum Glauben kommen. Aber Herr, wo stehe ich eigentlich? Bin ich wirklich dein Kind? Oder bin ich so christlich assimiliert, gehe hier hin, weil es ganz nett ist und eine schöne Gemeinschaft, aber eigentlich bin ich immer noch der Herr meines Lebens und du bist so eine Randerscheinung. Das ist ganz prima mit christlicher Kirche und Freikirche hier und so. Aber gehöre ich wirklich zu dir? Bin ich von Neuem geboren, wie Jesus es sagt? Oder habe ich das schon eigentlich verpasst, mein Leben lang? Wir müssen hören, wir müssen uns die Fragen stellen. Es hilft nichts für den anderen zu hören. Und es geht so schnell. Anfang des Jahres habe ich auch hier über den Losungstext des Vorjahres geredet. Ja? Da ging es darum, wie wir miteinander umgehen sollen, ja? Uns in Liebe einander zu gewinnen und so. Und da ist mir was in der Gemeinde passiert. Ich habe das an mehreren Stellen gepredigt, weil es mir so auf dem Herzen lag, der Umgang miteinander. Und da ist mir Folgendes passiert. In einer Gemeinde kamen mehrere Leute nach der Predigt und haben sehr positiv zurückgemeldet, haben gesagt, oh, das war aber eine gute Predigt. Und ich hatte so ein komisches Gefühl dabei. Es gibt ja so positive Rückmeldungen, da denkst du, stimmt was nicht, oder? Und so 3, 4 Tage später kam dann die Lösung, wo dann Leute gesagt haben, Heiko, hast du gut gepredigt, hast du auch gehört, weißt du so? Ja? Hast gut gepredigt, ne? Das ist eigentlich ein Thema, was dich... Und ich habe noch in der Predigt gesagt, ich predige mir selbst, ja, weil es so herausfordernd ist, den anderen zu gewinnen und das Beste für ihn zu suchen, das fällt uns nicht einfach zu. Ja, das ist eine enorme Herausforderung für den Pastor. Und ich habe gedacht, schade, der andere war nur bei mir. Ja, da ist es gut angebracht, aber es hat ihm gar nicht geholfen. Weißt du, er hat sich in dem Moment rausgenommen, selbst zu hören. Und das ist ein fatales Fiasko, wenn du in dieser kommenden Woche bei der Evangelisation wärst und selbst nicht hören würdest. Wenn du heute Abend vielleicht nur mitgekommen bist, warum auch immer, und selbst nicht hören würdest. Wenn deine Gedanken jetzt bei deinem Nachbar zur Rechten oder zur Linken ist oder bei deinem Nachbarn zu Hause oder bei deiner Familie oder sonst wer, und du denkst, ach, wenn die doch nur hier oder... Und du verpasst es zu hören. Das wäre so fatal, weil Jesus möchte, dass du ihn besser kennenlernst und dass du weiterkommst mit ihm, überhaupt anfängst, wenn du es noch nie getan hast. Und wenn du angefangen hast mit ihm, nicht bei dieser einen Bekehrung zu bleiben, sondern deinen nächsten Schritt mit ihm zu machen, ihm mehr zu vertrauen, ihm tiefer zu vertrauen. Und da gibt es genug in deinem, meinem Leben, Jesus mehr zu vertrauen, das uns herausfordert, um wirklich zu erleben, dass er der Herr und der Heiland ist. Das möchte ich von mir und das möchte ich auch von dir, dass wir begreifen, was Gott tun möchte, wenn es um Evangelisation geht. Dass wir verstehen, da muss eine Grundbotschaft in diese deutsche Welt hinein, die nicht mehr vorhanden ist, obwohl wir eine Tradition haben, weißt du? Obwohl wir diese Tradition haben. Dass wir selbst verstehen und begreifen, dass wir weiterkommen müssen, auch. Dass auch bei Evangelisation Jesus zu uns redet. Und dass sein größtes Anliegen immer bei dir ist. Und nicht bei dem, wo du denkst, der hätte es jetzt echt nötig, dass er sich bekehrt, weißt du? Jesus' größtes Herzensanliegen ist bei dir. Bei dir, dass du weiterkommst. Und dass wir uns gebrauchen lassen, um das zu tun, was Jesus durch uns tun will. Menschen zu seinen Jüngern zu machen, sie in die Nachfolge zu rufen, sie zu ermutigen, sie zu unterstützen dabei, mit Jesus ganz und gar zu leben. Und dazu bete ich für Gottes Segen, dass er uns dazu segnet, dass wir uns senden lassen, dass wir uns einsetzen, dass wir ihm dienen, dass wir uns voll engagieren, aber nie es verpassen, selbst zu hören und selbst ihm näher zu kommen, zu ihm zu kommen. Evangelisation hat drei Ziele: Jesus bekannt zu machen, Verlorene zu retten, und es hat dich und mich zum Ziel. Und ich hoffe, dass wir das nicht vergessen, nicht nur für die nächste Woche, sondern für unser Leben. Amen.